Hallo liebe Känguru-Zuhörerin, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin Golroch Esmaili. Heute freue ich mich sehr, dass ich Mechthild Schröter-Rupieper zu Gast habe. Viele kennen sie als Gründerin von LAVIA, Institut für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Sie begleitet seit vielen Jahren Kinder und Familien in Zeiten von Abschied und Verlust und bildet auch Fachkräfte in Trauerbegleitung aus. So auch mich. Ich habe nämlich bei der Mechthild gelernt. Umso schöner ist es heute, mit ihr über Kindertrauer zu sprechen. Hallo, liebe Mechthild, herzlich willkommen.
Hallo Golli und hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Wir sind per Zoom zusammengeschaltet, weil Mechthild, dein Kalender ist auch immer so voll und ich glaube, das war jetzt einfach das Einfachste und ich bin so froh, dass du uns jetzt hier Zeit gelassen hast und ein Zeitfenster geöffnet hast. Und genau, und jetzt kannst du mir vielleicht direkt mal erzählen, was macht eine Trauerbegleiterin?
Also ich als Trauerbegleiterin gehe in Familien rein, wo Sterben vielleicht ansteht. So habe ich das heute erlebt, dass eine Mutter eben ganz, ganz schwer krank ist und es gibt einen Sohn, der ist 13 Jahre alt und da ging es einfach darum, wie gehe ich mit der Traurigkeit um, die abends ganz doll kommt, rede ich mit den Leuten aus meiner Schule darüber, will ich haben, dass der Lehrer und die Lehrerin das weiß. Ich mag das gar nicht, wenn die Oma, die die Mama von meiner Mama ist, so traurig ist, dass wir dann so darüber eben sprechen. Oder wenn plötzlich jemand verstorben ist durch einen Herzinfarkt, durch einen Unfall, durch einen Suizid, vielleicht sogar durch einen Mord oder eine lange Krankheit. Oder wenn Menschen kommen und sagen, bei mir ist jemand gestorben und das macht mich jetzt immer noch so traurig. Das ist jetzt schon 6 Wochen oder 6 Monate oder manchmal sogar 6 Jahre her. Genau, dass wir dann darüber reden. Ansonsten schreibe ich Bücher, Bilderbücher für Kinder oder Geschichtenbücher für Jugendliche und Erwachsene oder Fachbücher für Menschen, die auch Trauerbegleitung lernen möchten oder dazu lernen möchten. Weil sowas können Erzieherinnen und Erzieher aus dem Kindergarten lernen, Leute aus der Schule, Lehrer, Lehrerinnen, SozialarbeiterInnen, Ärzte und Ärztinnen, Therapeuten, Therapeutinnen. Es gibt so viele, die das lernen können. Eigentlich dürften das alle Menschen sogar für sich selber lernen. Genau. Und dann gebe ich eben auch Seminare und so habe ich dich, Golli, kennengelernt und freue mich einfach, dass du damals aus Köln zu uns nach Gelsenkirchen gekommen bist.
Ja, und ich bin auch ganz happy, dass ich das bei dir gemacht habe, weil ich habe deine Arbeit nämlich schon lange verfolgt, vor allen Dingen über Facebook, also über die Social-Media-Kanäle. Und ich fand immer deine Art, wie du Menschen begegnet bist in ihrer Trauer und wie du das aufgegriffen hast, das fand ich immer total, ja, es hat mich immer sehr berührt. Und mit welcher Professionalität du sie dann da so durchgeführt hast, ne, durch diese Zeit. Und da ist jetzt auch die Frage an dich, braucht eigentlich jeder Mensch, der jemanden verloren hat, Trauerbegleitung, ob Erwachsener oder Kind?
Nein, ich glaube nicht, dass das jeder Mensch braucht. Oder nicht jeder Mensch von einer Trauerbegleiterin oder einem Trauerbegleiter. Denn Trauerbegleiter können ja auch gute Menschen in der Nähe sein, mit denen man redet, mit denen man traurig sein kann, mit denen man in der Traurigkeit aber auch fröhliche Sachen erleben kann. Ich fände das so gut, wenn Lehrer und Lehrerinnen einfach wüssten, dass Traurigkeit das manchmal macht, dass man nicht richtig lernen kann, sich nicht richtig konzentrieren kann. Das heißt nicht, dass man dann nichts machen muss in der Schule, aber dass die einfach wissen, das ist nicht aus Faulheit, dass ich gerade die Vokabel vergessen habe, sondern weil mein Kopf vielleicht so leer ist durch die Traurigkeit oder aber auch so voll ist mit anderen Sachen, dass Vokabeln da plötzlich gerade gar nicht reinpassen. Genauso geht das Erwachsenen eben auch, dass sie dann manchmal sagen, ich bin so schusselig geworden, ich vergesse eben so viel. Und wenn dann Menschen das drumherum wissen, auch Unternehmer, Chefs oder so, wenn die das einfach wissen, dann wäre das gut. Aber ich glaube einfach, in dem Moment, wo ein Vater oder eine Mutter stirbt und ich bin selber noch ein kleines Kind oder ein Grundschulkind, ein Jugendlicher, eine Jugendliche oder junge Erwachsene, da wo ich Eltern doch auch noch so brauche. Also manche sagen jetzt vielleicht mit 40, 50 brauche ich die auch noch, aber da ist man schon selber erwachsen und da wäre es so gut, schon auf eigenen Beinen zu stehen und eben selbstständig zu sein. Aber auf dem Weg zum richtig erwachsen werden, da kann Trauerbegleitung einfach noch mal ganz gut sein, dass man noch mal was lernt über Traurigkeit, dass man noch mal darüber spricht, was tut mir gut, wenn es mir schlecht geht, wenn plötzlicher Tod gekommen ist, so einer damit, womit ich gar nicht gerechnet habe, oder ein Tod wie ein Suizid oder ein Mord, eine Gewalttat, dann kann es einfach hilfreich sein, wenn Hilfe von außen kommt. Aber auch wenn eine ganz, ganz lange Krankheit da war, bei der Familientrauerbegleitung sagen wir immer, wenn Vater oder Mutter von Kindern oder jungen Erwachsenen sterben oder wenn ein Kind in einer Familie stirbt, weil das ist einfach so, dass man denkt, das ist noch nicht richtig in dieser Zeit. Wir müssen doch alle miteinander groß werden. Und dann kann das gut sein, eben ergänzend dazu.
Und unterscheidet sich Kindertrauer von Erwachsenentrauer?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist es so, dass kleine Kinder nur ein bisschen davon verstehen, was das heißt, wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Opa, der Opa, der immer da war, ja, den man immer ganz gerne hatte, wenn der verstirbt, dann verstehen die Kinder, die kleinen Kinder, die verstehen nur, der Opa ist jetzt nicht da. Und wenn man sagt, er ist nie mehr da, dann sagen die, oh ja, der ist nie mehr da, aber dann denken die vielleicht eine Woche oder 2 Wochen. Und wir sagen dazu, dass es so ist wie Pfützentrauer. Also die Trauer ist so groß wie eine Pfütze, wo man vielleicht sogar mit Riesenschritten drüber springen kann. Aber auch wo man reintritt und wo man nicht ertrinkt. Kleine Kinder verstehen noch nicht so viel von der Traurigkeit und die trauern immer nur so viel, wie sie verstehen. Ich sage manchmal auch, so kleine Kinder verstehen die Babys wie so ein Reiskorn und dann wie eine Erbse und dann wird es einfach immer größer. Und Grundschulkinder, da würde ich sagen, das ist ein Teich. Und das könnte jetzt aber ein Teich sein, wo man auch drin stehen kann, ja? Aber die Traurigkeit ist schon größer und die verstehen schon viel, viel mehr. Aber wir müssen vom Kleinen an, von der Pfütze an, müssen wir lernen, ich sag mal, zu schwimmen. Und zu schwimmen, damit meine ich, dass man lernt, nicht unterzugehen im Leben, im See des Lebens, im Teich des Lebens, in der Pfütze des Lebens. Und wenn man dann nämlich Jugendlicher und junger Erwachsener wird, dann ist das so wie so ein See. Und spätestens im See muss ich schwimmen können. Und bei den Erwachsenen kann man sagen, das ist ein Meer und die Erwachsenen, die müssen gelernt haben zu schwimmen, sich eine Schwimmweste zu holen, ein Floß zu bauen oder ein Schiff zu bauen oder ein Ticket zu lösen, so, dass man einfach weiß, wie kommt man über diese traurige Zeit hinweg, ohne dass man untergeht. Und dafür braucht es manchmal Hilfe von außen, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass Eltern zum Beispiel lernen, dass sie ihren Kindern von klein an beibringen, wie gehe ich mit Traurigkeit um, wie gehe ich mit schweren Sachen um. Das ist ja nicht nur, wenn einer gestorben ist, sondern auch, wenn es Scheidung gibt oder wenn es Flucht gibt oder wenn Armut in der Familie ist oder Krankheit in der Familie ist. Es ist die Aufgabe von Eltern, Kindern beizubringen, wie kann ich mit schweren Sachen umgehen? Und es gibt manche Eltern, die denken, es ist ihre Aufgabe, den Kindern alles abzunehmen. Und das ist so, als würden die Eltern ihren Kindern Schwimmunterricht verbieten, weil sie sagen, oh, da könnte mein Kind ja nass werden oder mein Kind könnte sich erkälten oder mein Kind könnte ja mal gedöppt werden von anderen. Und eines Tages sind die Kinder so groß, dass sie durchs Meer schwimmen müssten und dann können sie das nicht, weil sie es nicht gelernt haben.
Wie kann ich meinem Kind das denn beibringen, zu schwimmen, durch die Pfützen zu schwimmen? Also ich denke halt, ne, wenn viele haben ja das große Glück, dass niemand stirbt, ne, in der Zeit des Älterwerdens, dann kann man ja die Themen Sterben, Tod und Trauer gut verdrängen aus dem Leben drücken, wegdrücken, aber wenn ich das nicht möchte, was mache ich dann? Lese ich meinem Kind Bücher zum Thema vor oder wie kann ich dem das beibringen?
Ja, genau. Man kann einfach schauen, gibt es ein Buch, wo das gut drin beschrieben ist. Und dieses Buch habe ich vielleicht schon zu Hause liegen. Und wenn mein Kind Fragen stellt, dann hole ich das Buch raus. Oder ich hole irgendwann das Buch raus und sage, schau, ich habe hier vorne auch noch ein Buch von einem Frosch. Genau, da sind Tiere unterwegs und die finden einen toten Vogel. Und dann schaue ich mir diese Geschichte an. Oder wenn ich zum Kindergarten hingehe, mein Kind dahin bringe, ich mit der Mama dahin gehe und ich finde vielleicht eine tote Maus im Straßengraben oder einen Vogel, dass man dann darüber reden kann. Oder wenn man im Garten was liegen hat, dass man sagt, nicht, also schmeißt du in die Mülltonne, sondern wir beerdigen das und legen vielleicht auch schöne Blumen drauf, einen schönen Kranz drauf, aus Gänseblümchen gemacht oder man bastelt vielleicht ein Kreuz oder malt einen bunten Stein da drauf, dass man eben darüber reden kann, dass man zum Beispiel auch auf einen Friedhof gehen kann. Oder ich sage immer wieder, wenn eine Nachbarin vielleicht stirbt und man sagt, die Nachbarin, die war ganz nett, aber das war jetzt ja nicht meine Oma, nicht meine Tante, dass man trotzdem zu der Beerdigung gehen kann, um mal zu üben, wie geht denn so eine Beerdigung? Und das mit den Büchern ist auf jeden Fall eine gute Sache, sowas zu lernen. Denn wenn ein Kindergartenkind irgendwann in die Schule kommt, dann ist das ja auch nicht so, dass man das Kind jeden Tag zum Kindergarten bringt und eines Tages sagt man so, heute gehen wir nicht zum Kindergarten, heute ziehst du dich mal ganz schön an, heute gehen wir in die Schule, zack, kriegt man eine Schultüte in die Hand, einen Tornister auf den Rücken und ich kenne gar nicht die Schule, ich habe die Lehrerin noch nie gesehen und ich wusste gar nicht, dass es eine Schule gibt. Und ich stehe da und bin ganz erschrocken, weil meine Freunde aus dem Kindergarten, die jünger sind, nicht dabei sind. Da machen wir das ja auch nicht, sondern da helfen wir ja auch, diesen Übergang zu schaffen. Und deswegen ist es auch so gut, dass man das auch beibringt, dass Eltern nicht immer sagen, sei doch nicht so traurig, sondern dass Eltern sagen, wenn etwas traurig ist, das glaube ich dir, dass du traurig bist. Oder das ist auch wirklich schade. Und dann dürfen Eltern schon sagen, ich wünsche dir, dass es besser wird. Oder guck mal, wenn es weh tut, ja, du darfst ruhig weinen, aber ich puste mal, dann tut es vielleicht nicht mehr so weh. Und dass wir einfach Traurigkeit wieder erlauben, weil wir brauchen Traurigkeit, wenn etwas traurig ist, damit es wieder gut wird. Das hört sich verrückt an, aber das ist so.
Was hast du denn selbst von Kindern über Trauer gelernt, die dir Erwachsene so oder dass du so selber gar nicht wusstest? Also gibt es da irgendwas, wo du, weil du hast ja mit so wahnsinnig vielen Kindern und Kindergruppen gearbeitet, ne? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war mir so gar nicht klar?
Was Kinder manchmal so gut erklären können, das ist, dass sie Gefühle oder Dinge beschreiben und die so ganz direkt beschreiben. Mir fällt direkt der Moritz ein, der damals gesagt hat, der hat immer so Quatsch gemacht. Seine Mama war gestorben, der hat Quatsch gemacht. Keiner hat gesehen, dass er traurig war. Und dass ich ihn gefragt habe, gesagt habe, Moritz, kennst du auch Traurigkeit? Und ich habe gedacht, er sagt jetzt ja oder so. Und dann hat er sich hingestellt und hat die Hände auf den Bauch gelegt und hat gesagt, meine Traurigkeit, die fängt da an. Und ihr könnt ja mal für euch überlegen, ob ihr jetzt groß oder klein seid. Wo fängt bei euch die Traurigkeit an? Fängt die mit wackeligen Beinen an oder fängt die im Bauch bei euch an oder kriegt ihr Herzrasen oder Kopfschmerzen? Und der hat gesagt, das fängt bei mir im Bauch an und dann geht die Traurigkeit höher. Und dann hat er mit der Hand, ist er so die Speiseröhre nachgegangen, bis zum Hals, bis zum Kehlkopf und hat gesagt, aber wenn die Traurigkeit da angekommen ist und das Gefühl kennen, glaube ich, kleine und große Menschen, da wo man denkt, Gott, gleich weine ich, da schnürt sich der Hals so zu, sagt man. Und dann hat er gesagt, dann weine ich nicht, dann mache ich einen Witz oder ich ärgere irgendeinen und dann geht die Traurigkeit wieder weg. Und er hat gesagt, dann lenke ich mich ab. Und das machen Erwachsene oft auch, aber die sagen das gar nicht so. Und als der Moritz das gesagt hat, habe ich gedacht, ah, okay, jetzt verstehe ich einfach was mehr. Oder die Anna hat zum Beispiel gesagt, ihr Papa, der ist nach dem Joggen nicht nach Hause gekommen, weil der einen Herzinfarkt hatte. Und als sie dann nach Hause kamen mit der Mama, die haben den Papa gesucht, da stand die Polizei vor der Tür und die Notfallseelsorge. Und die haben dann gesagt, die Anna und ihr Bruder, die sollen nach oben ins Kinderzimmer gehen. Und die Mama, die setzt sich erstmal mit den Leuten unten hin. Und dann haben die Kinder gesagt, was ist denn? Und dann hat die Mama gesagt, ach, nichts ist, geht ihr mal oben spielen. Und dann hat die Polizistin hat dann eben oben mit den Kindern gespielt. Und die waren 8 und 10 Jahre alt. Und die Anna hat gesagt, aber dann hat die Mama unten im Wohnzimmer die Tür zugemacht. Und da habe ich gewusst, da ist was Schlimmes passiert. Und ich habe gesagt, woran hast du das denn gemerkt? Und hat sie gesagt, die Mama hat sonst nie die Tür zugemacht. Und so, dass man dann so denkt, ach, die Kinder bekommen das nicht mit. Oder dass man vielleicht auch lange gedacht hat, nicht dass man, sondern man hat ganz lange gedacht, es ist besser, die Kinder nicht mitzunehmen. Und dann lernt man einfach von den Kindern, doch, die müssen mitgenommen werden. Wenn man die außen vor lässt, dann fühlen die sich alleine gelassen. Dann sagen die, mich hat keiner gesehen, ich durfte keinen Abschied nehmen. Das sind so Sachen, die ich auch gelernt habe. Genau.
Und du begleitest die Kinder einzeln oder begleitest du die in Gruppen? Und wie, wo machst du da den Unterschied?
Wenn das geht, fangen wir immer erst mit der Familie an, dass wir dann sagen, die ganze Familie, die kann kommen mit den Kindern, mit den, ja doch, die Geschwisterkinder und die Eltern. Und dann setzen wir uns, am besten kommen die zu uns ins Lavierhaus, dann setzen wir uns um den großen Küchentisch, dann fragen wir erstmal, was möchtet ihr trinken? Und dann lassen wir uns erzählen, was passiert ist und stellen eben auch Fragen. Wir zeigen manchmal auch so ein paar Sachen, um was zu erklären. Oder die Kinder, die dürfen eine Kerze bemalen, wenn vielleicht jemand schon gestorben ist, dann dürfen die eine Kerze bemalen, dann ist das nicht so langweilig, nur mit Reden. Und dann verabreden wir uns für das nächste Mal und fast alle Kinder haben Lust, wiederzukommen. Und dann verabreden wir uns fürs nächste Mal und sagen dann, weißt du, wenn ihr das nächste Mal kommt, dann gehen wir Kinder oder ein Kind. Wir gehen dann in das Musikzimmer oder auf den Dachboden und dann machen wir da oben was Gutes und unterhalten uns halt dabei. Und jemand anderes bleibt mit der Mama unten in der Küche und unterhält sich mit der Mama, weil die ja vielleicht auch traurig ist, weil der Papa gestorben ist oder der Opa gestorben ist. Und anschließend treffen wir uns halt wieder. Das wäre dann so der zweite Weg. Und wenn wir merken, das Kind hat ganz viel zu reden und ganz viele Fragen, ganz viel Traurigkeit, dann treffen wir uns noch ein zweites oder drittes Mal. Manche Kinder sagen auch, ich möchte gerne zum Friedhof, aber ich habe Angst, zum Friedhof zu gehen. Und dann sagen wir eben auch, dass wir Trauergruppen haben. Und das sind Trauergruppen für Kinder ab 5 Jahren, so bis 7 Jahre und dann 8 Jahre bis 10 Jahre. Bis zu jungen Erwachsenen, bis zu 32 Jahre können die zu uns hinkommen. Und dann haben wir wieder Gruppen, wo Eltern hinkommen, wo Kinder verstorben sind oder wo Väter oder Mütter auch verstorben sind. Also die Partner, die Ehepartner oder die Freunde, wenn die nicht verheiratet waren. Und fast alle Kinder gehen dann in die Gruppen zu uns rein. Genau, das ist so das Konzept bei uns. Konzept macht, sagt man dazu, wenn die sich einigermaßen sicher fühlen, dass sie dann in die Gruppe reingehen können und da dürfen sie dann einmal im Monat kommen.
Wir haben ja in Köln auch Trauer, also Vereine, ne, die Kinder und Jugendliche begleiten. Da gibt es auch Trauergruppen, die arbeiten ähnlich, ne? Also genau, erst diese Einzelgespräche. Ich meine, ihr habt ja auch diese unterschiedlichen Altersgruppen. Warum? Ich glaube, also nee, ich glaube nicht, jetzt stelle ich mich auch döver, als ich bin, aber ich muss dir ja Fragen stellen. Deswegen, ich meine, es hat ja was mit dem unterschiedlichen Todesverständnis zu tun. Vielleicht kannst du dazu was erzählen?
Genau, also 5-jährige Kinder, die, das habe ich vorhin schon mal mit den Pfützen auch so gesagt, 5-jährige Kinder, die sind jetzt vielleicht ganz feste traurig, weil sie sagen, ich vermisse die Mama so, weil sie im Kindergarten gesehen haben, andere sind von der Mama abgeholt worden. Und dann sagt die Oma vielleicht, aber weißt du was, heute gehen wir in den Zoo und dann freuen sich die Kinder und sind nicht mehr traurig und freuen sich auf den Zoo und die vergessen ganz, dass die Mama nach dem Zoobesuch nicht mehr da ist. Wenn man schon größer ist, dann weiß man das schon. Dann hat man schon viel mehr davon verstanden. Und fünfjährige Kinder, wenn die jetzt zum Beispiel zu Hause gerade mit ihren Freunden Lego spielen und der Papa sagt, jetzt gehen wir aber zur Trauergruppe, dann sagen die Kinder, ich bin aber gerade gar nicht traurig. Und dann sagt der Papa, aber gestern Abend hast du geweint. Und dann sagt das Kind, ja, gestern, aber heute nicht. Und dann verstehen die das vielleicht auch gar nicht so. Und deswegen braucht es da auch ein anderes Programm, sag ich mal. Und es braucht andere Erklärungen, es braucht andere Bücher, andere Spiele. Und deswegen machen wir diese Altersgruppen, dass wir immer wieder sagen, wir bieten denen so viel an, wie sie im Grunde auch gut verstehen können, dass sie nicht überfordert sind. Und außerdem ist das auch, ich glaube, für 13-jährige Kinder gar nicht so toll, wenn die mit 6-Jährigen immer zusammen sind, dass sie mal zusammen sind. Das kann auch immer ganz interessant sein, aber immer, das passt einfach vom Alter nicht. Wenn das so gut wäre, dann würde man ja Schulklassen auch viel größer gestalten.
Na, ich habe jetzt gerade gedacht, ab welches Alter verstehen denn Kinder, was tot ist? Also das sind dann schon quasi Jugendliche,
Okay,
oder?
eigentlich ist das so, dass Kinder ungefähr ab 5 Jahren, deswegen fangen wir mit 5 Jahren an, verstehen sie oder wissen die meisten Kinder, dass alles, was lebt, stirbt. Aber die wissen gar nicht oft so richtig, was Sterben ist. Sie wissen, es geht vorbei. Aber das ist eben, wie ich das gerade schon mal gesagt habe, so wie, das ist dann weg und das ist für immer und ewig und nie mehr da ist, das können die gar nicht so verstehen. Und das verstehe ich erst tatsächlich in der Pubertät. Das hat was mit der
Merkwürdig.
Hirnreife zu tun und es hat nichts damit zu tun, dass mein fünfjähriges Kind nicht klug ist. Ja, sondern ich sag mal, der Florian, der war 5, 6 Jahre alt, der war in Köln in der Jugendherberge. Der Papa hat Geburtstag gehabt und da ist der Papa umgefallen und ist gestorben. Und der Florian hat das gesehen. Das heißt, er hat das mit eigenen Augen gesehen. Der Florian, der hat gesehen, dass dann der Krankenwagen kam. Da kam die Polizei auch nochmal, weil dann überprüft wird, ist der Papa an einer Krankheit gestorben oder hat ihn jemand vielleicht umgebracht, ja? Und der Florian, der fand das schon ganz spannend, dass der Krankenwagen da war mit Blaulicht. Der fand das spannend, dass die Polizei kam. So, das fand er genauso spannend und interessant, wie dass sein Papa einfach umgefallen ist. Und die Mama hat gedacht, der Florian, der würde ganz fest weinen, aber das hat er erstmal noch gar nicht gemacht, weil der gerade noch nicht verstanden hat, wie schlimm das ist, wenn ein Papa stirbt, sondern der hat erstmal alles Aufregende gesehen. Und dann hat er später gesagt, weißt du, Mama, das ist schon traurig, dass der Papa nicht da ist. Das fand er schon auch traurig, aber er hat gesagt, es ist auch ein bisschen gut, weil jetzt kann ich im Bett immer neben dir schlafen. Der Florian wollte vorher auch immer dazwischen schlafen. Dann haben die Eltern manchmal gesagt, nein, Florian, heute schläfst du in deinem Bett. Und jetzt war die Mama ein bisschen traurig, da hatte die das ganz gerne, dass der Florian auch neben mir liegt. So. Und die Mama hat gesagt, der Florian hat das jetzt richtig verstanden, weil er das jetzt so gesagt hat. Der Papa ist tot. Aber genau daran versteht man, dass der Florian das noch gar nicht richtig verstanden hat. Denn als der Florian 10 wurde, da hat er gesagt, alle haben einen Papa, nur ich nicht. Und wenn man jetzt sagen würde, Florian, das stimmt, aber dafür darfst du ja immer neben deiner Mama schlafen, dann wird er sagen, das blöde Bett, ich will doch nicht neben meiner Mutter schlafen, ich bin schon 10 Jahre alt, bin noch kein Baby, ich will meinen Papa haben und nicht das blöde Bett. So, ne? Und so sind das oft die Schritte, die die machen, aber eben in der Pubertät. Und dann kann das sein, dass ich dann vielleicht eine 5 schreibe oder ich habe Liebeskummer oder die Mama hat einen neuen Partner und ich merke plötzlich, der Papa ist wirklich weg. Und dann kann das sein, dass sie nicht richtig groß ist. Es ist immer eine richtige Trauer, aber dass eine große Trauer nochmal vielleicht 8 Jahre später da ist. Und alle denken, meine Güte, jetzt sind doch schon 8 Jahre rum, jetzt hat er eine 5 geschrieben, jetzt fängt er an zu heulen und sagt, wäre der Papa noch da, da hätte mir Nachhilfe geben können in Mathe, da müsste ich keine 5 schreiben. Ich hasse mein Leben, ich will meinen Papa wieder haben. Und alle sagen, das sagst du nur, weil du nicht richtig gelernt hast. Aber Das kennt ihr, glaube ich, auch alle, oder ich kenne es auf jeden Fall. Wenn mir etwas misslingt, missglückt, dann fallen mir auf einmal noch ganz viele andere Ungerechtigkeiten des Lebens ein. Und es kann beim pubertierenden Menschen einfach so sein oder in der Jugend einfach so sein, dass einem dann plötzlich einfällt, da fehlt was in meinem Leben. Und eigentlich bin ich in Wirklichkeit traurig, dass es so ist. Und dann begreife ich das auf einmal. Und ich begreife, dass mir jemand schon vorher gefehlt hat und jetzt gefehlt hat und auch in Zukunft fehlen wird. Und dieses Verständnis haben die Kinder, die kleinen Kinder noch nicht. Diese Verknüpfung von gestern, heute und morgen, das kommt wirklich erst mit der Pubertät.
Und was passiert, wenn Kinder ihre Trauer nicht zeigen oder ausdrücken dürfen oder nicht wollen? Ne? Manche Kinder trauern ja auch nicht, um Mama oder Papa traurig zu machen. Was passiert, wenn ich meine Trauer nicht zeige?
Wenn ich meine Trauer nicht zeige, dann mache ich ja nach außen so eine Fassade, dann setze ich wie so eine Maske auf und dann kann ich auch keine Hilfe bekommen. Auch nicht, wenn ich so ein bisschen lächle und denke so, ich will die anderen nicht traurig machen, aber innen drin geht es mir so schlecht und ich habe Bauchschmerzen und ich kann mich nicht konzentrieren und ich vermisse so, dann bekomme ich keine Hilfe, weil ich nach außen lächle. Und manche, die werden aber einfach so wüteriche und die wüten rum und die kriegen dann noch Schimpfe und dann wird die Traurigkeit innen drin noch größer. Das können wir uns, glaube ich, auch alle vorstellen. Es geht uns schon nicht schlecht und dann wird an uns rumgemeckert. Und wir müssen einfach lernen, unsere Traurigkeit so zu zeigen. Weißt du, Golly, wenn du heute bei dem Podcast gesagt hättest, weißt du, Mechthild, ich weiß gar nicht, wie ich heute diesen Podcast machen kann. Bei mir ist was ganz Trauriges passiert. Ich habe einen Hund. Ich glaube, ich habe gar keinen Hund, ne?
Wir
Und du
haben
hättest jetzt
zwei
gesagt, ja.
Kaninchen.
Okay. Du würdest sagen, ich habe zwei Kaninchen und die haben wir schon so lange, die haben wir richtig, richtig gerne. Und jetzt liegt das eine Kaninchen im Sterben und ich muss immer wieder gucken. Dann würde ich ja nicht sagen, hey Golly, das ist aber traurig, sondern ich würde sagen, oh Golly, das tut mir jetzt aber leid. Wie lange habt ihr das Kaninchen denn gehabt? Und meine Stimme wäre so mitfühlend und ich würde die nicht verstellen. Das würde automatisch gehen. Ja? Und wenn du aber sagen würdest, ey Mechthild, soll ich dir was sagen? Wir haben heute zwei neue Kaninchen gekriegt und die sind so lustig. Und da würde ich ganz anders mit dir reden. Ich würde auch anders sitzen. Ich würde sagen, wie cool ist das denn? Hast du ein Foto davon da? Und dann ist meine Stimme eine andere. Und das wäre so gut, wenn ich das einfach so zeigen dürfte. Und das, was aber oft ist, ist eben, dass Kindern gesagt wird, jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist doch schon groß, jetzt heul hier nicht rum. So schlimm ist das doch gar nicht. Und dann bestimmen andere, wie schlimm oder wie wenig schlimm meine Traurigkeit ist. Manche wollen haben, dass ich noch trauriger bin, obwohl ich das überhaupt nicht schlimm finde. Und manche wollen haben, dass ich weniger traurig bin. Und aber es ist ja mein Gefühl. Und wenn ich was unterdrücke, dann kann es sein, dass ich Bauchschmerzen bekomme, dass ich wütrig werde, dass ich müde werde, dass ich vielleicht sogar ungerecht werde, dass ich sogar anfange, andere Kinder zu ärgern, weil sich das in mir alles so ungerecht anfühlt. Und ich will meine Wut einfach an andere abgeben. Und es kann genauso gut sein, dass ich jemand bin, der dann hinter geärgert werde, weil zu unterdrücken, da fühle ich mich so klein und so mies und ich will vielleicht auch gar nicht haben, dass einer meine Traurigkeit entdeckt. Also Gefühle, die man hat, immer zu unterdrücken. Wir dürfen die manchmal unterdrücken. Heute der Junge, wo ich war, der hat gesagt, er möchte das nicht in der Schule zeigen und das musste auch gar nicht machen. Wenn er blöde Klassenkameraden hat, die ihn immer auslachen würden deswegen, dann musste er denen das gar nicht zeigen. Aber ich habe gesagt, aber wenn du einen Freund hast, dann kannst du mit dem darüber reden. Und zu Hause müsst ihr kein Theater spielen. Zu Hause darf man auch sagen, heute war ein blöder Tag, heute war ich traurig. Das ist genauso wie, können wir uns ja vorstellen, wenn wir alle Freude unterdrücken, wenn wir sagen, wisst ihr was, wir machen morgen mal ein Experiment, einen Tag lang. Lachen wir nicht, lächeln wir nicht. Wenn uns jemand entgegenkommt, der immer so fröhlich ist, manche Menschen tun es ja so gut, dann wechseln wir einfach die Straßenseite und lassen uns nicht anstecken. Und wir nehmen noch einen mit, der uns kontrolliert. Und wenn ich dann doch aus Versehen lächle, dann sagt er, jetzt reiß dich mal zusammen, so lustig ist das Leben nicht. Wahrscheinlich werden wir abends völlig K.O. ins Bett fallen und wir werden sagen, was war das für ein blöder Tag? Weil es auch so anstrengend ist und wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht lächeln. Und das mit der Traurigkeit, das macht man schon bei kleinen Kindern, dass man sagt, oh, wein doch nicht. So, und im Grunde müssen nicht nur die Kinder lernen, ihre Gefühle zu zeigen, sondern wir alle, auch wir Erwachsenen, wir müssen auch lernen, das auch auszuhalten, dass jemand traurig ist und nicht gleich sagen, jetzt sei doch nicht so traurig. Und das auszuhalten ist auch erstmal ungewohnt und anstrengend.
Was können denn Eltern tun, um ihre Kinder dabei zu unterstützen? Gibt es vielleicht Rituale oder hast du vielleicht ein, also ganz praktische Tipps?
Also was ich ganz dolle mag, das sind Trostsalben. Dass man die selber auch zu Hause anrühren kann. Und man kann auch eine Mutmachsalbe anrühren und eine gegen Angst und vielleicht eine auch für gute Träume, dass man gute, schöne Öle da hat und dass man eine kleine Cremedose da hat und da eine neutrale, parfümfreie Creme reintut. Und dann tut man ein paar Tropfen Öl rein und rührt es immer wieder um und überlegt, so riecht das schon gut genug oder brauchst du noch ein paar Tropfen mehr? Um dann auch zu überlegen, auch mit den Eltern zu überlegen, und die Eltern können immer mitmachen, ja, dass man überlegt, wo fühle ich die Traurigkeit und wo würde ich die Creme am besten hintun? Tue ich die so auf die Hand oder unter die Nase, wo die auch gut duftet, oder tue ich die auf den Bauch, weil ich Bauchschmerzen bekomme? Oder man kann überlegen, was tut mir gut, wenn es mir schlecht geht? Und das auf einen Zettel schreiben und vielleicht sogar an die Pinnwand hängen. Und dann kann die Mama auch sehen, okay, meinem Kind geht es gerade nicht so gut, und sie guckt mal da drauf, was steht denn da, womit kann ich denn meinem Kind helfen? Und das Kind kann auch mal gucken, womit kann ich Mama oder Papa eben helfen, wenn die auch so einen Zettel schreiben. Bewegung tut auf jeden Fall gut in Traurigkeit. Wenn man gern in den Arm genommen wird, tut in den Arm nehmen gut. Aber man muss auch einfach gucken, wenn mein Kind traurig ist, ist mein Kind dann eben eher still und will in den Arm genommen werden? Oder braucht mein Kind dann wirklich frische Luft und einmal rausgehen? Oder kann man auch mal sagen, komm, wir machen einen Schreiwettbewerb und lassen Traurigkeit, die manchmal auch gemischt ist mit Wut oder so, lassen wir einfach mal raus und wir zählen bis drei und wer am lautesten schreit, der hat den ersten Preis gekriegt. Genau, man kann auch eine Tasse zum Beispiel mit Porzellanstiften bemalen und dann da draufschreiben, was tut mir gut, wenn es mir schlecht geht. Und wenn man zum Beispiel sagt, heute möchte ich mal über Traurigkeit reden, dass man dann diese Tasse auf den Tisch stellt. Man könnte aber auch bunte Socken kaufen und sagen, an schlechten Tagen ziehe ich mir bunte Socken an, weil die mich fröhlich machen. Man kann einen Brief schreiben an den Mensch, der verstorben ist, und kann dann überlegen, verbrenne ich den und streue die Asche auf das Grab, oder ihr wohnt ja am Rhein, streue ich die Asche in den Rhein rein, oder schreibe ich eine Botschaft auf ein Papierschiff und geht das eben auch ins Wasser rein und denk so, oh, das geht jetzt in den Fluss weiter bis in den großen Ozean, der vielleicht so ein bisschen ist wie das große All um uns herum oder vielleicht der Himmel. Genau, man kann Knoten in Bänder reinmachen. Das habe ich heute noch mit einem Mann gemacht, mit einem erwachsenen Mann, der gesagt hat, dass seine Mutter in Marokko gestorben ist und er hat sie nicht mehr sehen können. Und das hat ihn so traurig gemacht. Und er hat gesagt, er hätte ihr so gern noch was gesagt. Und das ging jetzt gar nicht. Und dann haben wir uns hingestellt und er hat sich ein silbernes Band ausgesucht und ein weißes Band, weil er gesagt hat, seine Mutter hat immer silberne und weiße Kleider am liebsten getragen. Und dann hat er überlegt, was er seiner Mutter noch gerne gesagt hätte und wofür er ihr gedankt hätte und wofür er sich entschuldigen würde. Und dann hat er so ganz still gestanden, immer nachgedacht, wieder einen Knoten reingemacht. Und dann hat er das bei uns im Klaviergarten an den Baum dran geknotet und wir haben so den Gedanken gehabt, dass der Wind durch diese Bänder durchgeht und nimmt diese Gedanken und Gebete und Entschuldigung, nimmt er so mit bis in den Himmel über Marokko und vielleicht, da haben wir uns darüber unterhalten, ist der Himmel über Marokko der gleiche Himmel, wie der gerade über Deutschland ist. Vielleicht gibt es auch einfach nur einen Himmel, ein Paradies.
Wie schön. Also all diese ressourcenstärkenden Tipps kann man halt auch selbst für sich selber anwenden und so. Da gibt es
Auf
eigentlich
jeden Fall.
keine Unterschiede zwischen Kindern und Kindertrauer und Erwachsenentrauer, ne? Jetzt haben wir so viel geredet, also so viel erzählt und wir haben ja im Ende Oktober kommt unsere Sonderbeilage raus, Familie und Trauer. Und da gibt es auch noch mal ganz, ganz viele Tipps und Beiträge zu den Themen Sterben, Tod und Trauer. Und da stelle ich ja auch noch mal dein Trauermodell vor und genau, also noch ganz, ganz viele weitere Themen, die wir dann da besprechen. Liebe LeserInnen, also könnt ihr da auch schauen, freut euch auf das Heft, das wird ganz schön. Genau, Mechthild. Gibt es etwas, was du dir, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, als letzte Frage, gibt es etwas, was du dir wünschst, dass Menschen mehr über Kindertrauer wissen sollten?
Was ich mir wünschte, das ist, dass Menschen, die mit Menschen arbeiten, und eigentlich tun wir das alle, selbst wenn ich in einem Lager arbeite, da habe ich ja einen Kollegen dabei, aber was ich mir wünschen würde, das wäre wirklich, dass es in jedem Kindergarten Bilderbücher gibt zu diesem Thema und Spiele und Gespräche und Rituale. Ich würde mir wünschen, dass es das in der Schule gibt, dass es das in Konfigruppen gibt, in Firmengruppen, in Jugendgruppen. Ich würde mir wünschen, dass das Erzieher und Erzieherinnen lernen würden, dass es Krankenschwestern und Krankenpfleger, die lernen das schon tatsächlich, dass sie noch ein paar praktische Tipps lernen, dass Ärzte und Ärztinnen das lernen, dass Psychologen und Psychologinnen das lernen würden und Seelsorger, Seelsorgerinnen auch noch mehr lernen würden oder überhaupt was lernen. Das ist immer so unterschiedlich. Das würde ich mir wünschen, denn wenn wir alle lernen würden, dass Trauer einfach sein darf, dann, wenn wir Trauer brauchen, dann wäre das für alle Kinder gut, für alle Jugendlichen gut, für alle Erwachsenen gut. Das wäre einfach so wertvoll. Das würde ich mir wünschen, dass die Politik das erkennen würde und dass das im Bildungssystem mit verankert würde. Das würde ich mir sehr wünschen. Genau. Und ich würde mir einfach auch tatsächlich wünschen, dass Trauerarbeit als, oder zumindest die Menschen, die eine qualifizierte Trauerbegleiterausbildung gemacht haben, dass diese Trauerarbeit auch bezahlt werden kann, genauso wie Therapeuten bezahlt werden oder Ärzte bezahlt werden. Das fände ich einfach so wichtig.
Das ist doch ein schönes Abschlusswort oder Abschlussworte und Sätze. Vielen, vielen Dank, liebe Mechthild, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen und mir so viel zu erzählen. Genau, wenn ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, ne, in einem Monat kommt unsere Sonderbeilage Familie und Trauer raus. Und auf der Webseite findet ihr auch noch mal ganz viele Tipps, auch ganz viele Buchtipps. Die ich da vorstelle oder die wir da vorstellen. Also schaut einfach mal auf der Webseite und freut euch aufs Heft. Also vielen, vielen Dank, liebe Mechthild. Es war sehr schön.
Gerne, gerne, Golly. Vielen Dank auch. Und wie schön, dass du auch im Kölner Raum Trauerbegleiterin bist. Also das ist auch einfach so gut, wenn es so, ja, Leute gibt, die einfach gute Trauerarbeit machen, wo man gut hingehen kann und wo man Hilfe erfährt für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene.
Danke. Es müsste es noch viel, viel mehr geben, ne? Ja.
Ja.
Danke, danke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Monat. Bis bald. Tschüss.